Welcome to the Sports Passion Podcast. Your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Sport Passion Podcast. Es geht los mit den richtigen Playoffs in der NHL. Es sind jetzt genau noch 30 Minuten, bis die NHL mit den Playoffs beginnt, und deswegen will ich noch eine ganz, ganz schnelle Vorschau auf die ersten vier Serien von heute Nacht, von heute Abend sogar. Gott sei Dank gute Bulli-Anstoßzeit bei der NHL. Im Moment jedenfalls, 21 Uhr geht's los, und ja, lasst uns direkt eintauchen in die erste Serie. Und die hat es ein bisschen in sich, wenn man aufs letzte Jahr guckt. Wir reden über die Columbus Blue Jackets gegen die Tampa Bay Lightning. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wen man jetzt zuerst nennen soll, weil ja, Heimrecht hin oder her gibt's ja im Grunde nicht. Also alle spielen im Osten in Toronto, im Westen in Edmonton. Columbus gegen Tampa Bay, ja, letztes Jahr Tampa Bay Rekordsaison gespielt und riesiger Favorit auf den Stanley Cup, und dann in vier Spielen, in wirklich vier Partien rausgegangen gegen die Columbus Blue Jackets, und jetzt bekommen sie in der ersten Runde diesen Gegner nochmal. Ja, jetzt könnte man denken, okay, vielleicht ist das deren Kryptonit, vielleicht sind die Blue Jackets das Team, gegen das Tampa eben keine Chance hat. Oder aber sie haben jetzt genau die richtige Chance, gleich mit einer Revanche dort reinzukommen, richtig in die Playoffs durchzustarten und dann eben entsprechend die Favoritenrolle, die sie letztes Jahr hatten, dann vielleicht dieses Jahr wahrzunehmen. Ja, wenn man ein bisschen auf die Team-Performances guckt, sowas wie Special Teams zum Beispiel, also Unterzahl beide Mannschaften sehr, sehr ähnlich gewesen in der regulären Saison, um die 81,5%, 12. Columbus, 14. Tampa Bay, da nehmen sie sich nicht viel. Besseres Mittelfeld. Ein deutlicher Unterschied ist zu sehen bei dem Überzahlspiel. Tampa Bay mit etwas über 23%, Platz 5 in der Liga. Die Blue Jackets waren nur auf Platz 27, also ja, im letzten Fünftel, letzten Sechstel ist das ja dann sogar. Also schlecht performt dort. Und das spiegelt sich dann natürlich auch deutlich, deutlich in den Zahlen offensiv wie defensiv wieder. Offensive 243 Tore, bestes Team der Liga bis zum Abbruch, die Tampa Bay Lightning Platz 1 dort und Columbus Platz 28, also auch da nur 180 Tore geschossen bis zur Pause. 183 bekommen, das ist Platz 3, also da ein sehr, sehr guter Wert, aber wenn man eben sieht, minus 3 als Torverhältnis und damit dann in die Playoffs zu kommen, gut, verrückte Saison, verrückte Spielzeit jetzt in der NHL. Tampa 194 Gegentore, weil man eben sieht, okay, 11 mehr als die Blue Jackets, aber 63 Tore mehr geschossen. Also da deutlich, deutlich bessere Offensive für Tampa Bay. Defensive kann man ja an der Stelle, glaube ich, ziemlich vergleichen. Und wenn man dann eben guckt, ja, auf die einzelnen Spielertypen, was sind das für Teams, dann stechen natürlich bei Tampa Bay die Offensivreihen raus, also erste Reihe mit Braden Point, Andre Palat und Nikita Kucherov. Das ist schon exquisit, was die da in der ersten Reihe haben. Und die zweite Reihe ist nicht so viel schlechter. Cirelli, Killorn und, wenn er denn fit ist, ja, haben wir das erste Fragezeichen. Steven Stamkos, dazu hast du da noch einen Tyler Johnson, Barclay Goodrow, Blake Coleman, Maroon, Gourde und Paquette. Also Maroon, wer erinnert sich nicht letztes Jahr an das Tor, was er dann St. Louis da geschossen hat, wo sie dann weitergekommen sind. Also die Offensive von Tampa ist sehr, sehr gut vorne besetzt und auch nach hinten hin sehr ausgeglichen, sehr tief der Kader. Und wenn wir dann gucken auf der anderen Seite, eben die 180-Tore-Offensive. Ich meine, Dubois, ja, der war in den Playoffs bisher gut, aber dann Atkinson noch als Name zu nennen, Nyquist, Foligno, ja, ja, bei Riley Nash, da kennt man eher den anderen Nash von früher, also das ist sehr, sehr dünn dann eben auch besetzt, offensiv und auch defensiv. Also natürlich hat Columbus eine gute Defensive, ganz klar, mit Seth Jones und Zach Werenski, also die haben Toronto zur Weißglut getrieben so ein bisschen mit ihrem Spiel, aber Auf der anderen Seite, Tampa hat ja mit einem Victor Hedman, Sergachev, auch einen Kevin Shattenkirk, der natürlich nicht mehr die Form hat, die er vor ein paar Jahren in St. Louis dann hatte, aber der ist, hat eine Bounceback-Saison gehabt. Capitals, Rangers und jetzt eben in Tampa so ein bisschen eine neue Heimat gefunden. Also ja, auch da eben Ryan McDonagh spielt da drittes defensives Paar. Klar, ist jetzt eben auch schon älter, verletzungsanfällig, aber trotzdem, da denke ich auch, dann, wenn man die Tiefe anguckt, Tampa ein Stückchen besser in der Defensive. Torhüterposition, ja, Andrei Vasilevskiy hat es ein paar Jahre hintereinander schon gezeigt, dass er sehr gut ist. Bei Korpisalo, ja, ist eben, oder Merzlikens, da ist eben die Frage, natürlich können die beide heiß laufen, also das könnte nochmal ein Vorteil sein, dass sie eben zwei Torhüter haben, die dir eine Partie klauen können, die Blue Jackets. Aber andererseits ist das eben dann auch wieder so ein bisschen, ja, jung, unerfahren gegen den Goalie, der zumindest was seine NHL-Karriere betrifft, dort sehr, sehr viel Erfahrung abliefern kann. Ja, ich hatte es erwähnt, Steven Stamkos ist so ein bisschen das Fragezeichen, was noch über dem Tampa Bay Lightning steht. Aber wenn sie wirklich auf Stamkos angewiesen sind, um in diesem Jahr Columbus zu schlagen, dann ist da ein größeres Problem im Kader, als dass sie eben letztes Jahr so ein bisschen, ja, vielleicht out of gas waren und das eine Kombination aus auf die leichte Schulter genommen, Columbus war genau richtig heiß gelaufen und so weiter, also natürlich dann damals auch andere Torhütersituationen dann eben entsprechend, also ich denke, Tampa setzt sich durch dieses Jahr und ich will nichts Falsches sagen, muss gleich mal hier auf meinen Bracket gucken. Ich habe auch gesagt, deutlich in nur 5 Spielen. Also ich glaube schon, dass die da natürlich auch ein Zeichen setzen wollen, vielleicht auch sich selber so ein bisschen, dass sie dieses Jahr besser sind als in der letzten Spielzeit, wo sie dann eben durch einen Sweep ausgeschieden sind. Also ich denke, Tampa Bay setzt sich durch gegen die Blue Jackets in 5 Partien. Ja, dann geht's weiter. Jetzt kommt die zweite Runde, die zweite Serie, die wir heute haben. Heute Abend beginnt dann im Westen die Calgary Flames gegen die Dallas Stars. Dallas Stars, das Team mit dem Higher Seed, wobei, wenn man eben guckt, auch auf die Bilanzen, die die beiden hatten vor Ende der Saison, also 36-34-7 und 37-32-8, da ist kein Riesenunterschied zu erkennen. Und ja, also sehr, sehr ausgeglichen, auch was so die Werte betrifft, wenn man eben guckt, zum Beispiel Corsi-Werte beide um die 50%, Powerplay 21,2 bei Calgary, 21,1 bei Dallas. Penalty-Killing ist schon ein Unterschied, ist ein erstaunlicher Unterschied, denn die Calgary Flames haben das bessere Unterzahlspiel mit knapp über 82%. Dallas gerade mal 80%, also Platz 8, Platz 17 in den Kategorien. Aber was die Gegentore insgesamt betrifft, also das Defensivverhalten komplett, die Dallas Stars nach den Columbus Blue Jackets, das zweitbeste Team, 174 Gegentore haben sie nur gehabt. Nee, stimmt gar nicht, Columbus war 3, Entschuldigung. 174 Gegentore, aber nur für Dallas. 214 waren es insgesamt bei Calgary. Und wenn ich eben ein negatives Torverhältnis angemerkt habe bei Columbus, die Flames haben auch minus 10, was die Tore betrifft. Dallas, ja, deutlich besser mit plus 4. Ja, eben da, also auch sehr knappe Ergebnisse insgesamt, dann, wenn man das hochrechnet. Und auch wieder so ein bisschen, nicht ganz wie bei Tampa Columbus, aber auf jeden Fall ein defensiv stärkeres Team, die Dallas Stars gegen Calgary, die in der Offensive schon, ja, ein bisschen mehr gezeigt haben. Interessant auch, wie die Werte sich so in den bisherigen, ja, Round-Robin- und Qualifikations-Playoffs entwickelt haben. Also da sind zum Beispiel natürlich die Werte bei den Flames hochgegangen. Es liegt ganz klar daran, wenn sie in 4 Spielen sich durchsetzen gegen die Jets, dann müssen sie natürlich bessere Werte haben. Aber eben auch so im Vergleich zur normalen Saison haben sie sich da an einigen Stellen doch verbessert, wohingegen Dallas ja nicht ganz so gut war, eben entsprechend in der Round-Robin-Runde. Aber trotzdem, wenn man da dann guckt, eben defensiv sind sie natürlich besser besetzt, eben mit Klingberg, mit Heiskanen. Mark Giordano fällt einem natürlich noch ein bei den Flames, ist ein bisschen jetzt, ja, baut ein bisschen ab, ist natürlich auch schon nicht mehr der Jüngste, ist jetzt von der Supersaison, die er vorher hatte, ja, ein Stückchen weit weg. Noah Hannafin, Anderson, ja, sind auch solide Defensivspieler, aber eben dann vielleicht so ein bisschen abfallend gegenüber dem, was Dallas zu bieten hat. Auf der anderen Seite, die Stars ja, haben sich offensiv verstärkt, gar keine Frage. Aber die reicht das dann eben auch. Ne? Also wenn man da guckt, Sagan, Ben, Gurianov, das ist so die Top-Reihe dort. Ja, ist eine gute Reihe, aber Monahan, Gaudreau und Lindholm, die müssen sich auch nicht verstecken gegen die Reihen. Und auch bei der zweiten Reihe sehe ich fast schon die Flames mit vorne, mit Pavelski, Janmark und Radulov, ja, auch sicherlich solide. Vor allem Pavelski könnte jemand sein, der mit seiner Erfahrung dann eben auch aus den Zeiten in San Jose dort den Stars vielleicht das ein oder andere Tor dann eben schießen könnte und da auch helfen könnte. Auf der anderen Seite aber die Tkachuk-Reihe auch nicht so schlecht, gute Chemie da. Bisschen Unterschiede vielleicht dann so, wenn man guckt auf die anderen Reihen. Dritte, vierte Reihe ist halt die Frage, was hat ein Corey Perry noch im Tank? Kann Milan Lucic wirklich hilfreich sein auf der Gegenseite? Aus deutscher Sicht Tobias Rieder sicherlich ein Thema. Also das wird für mich eine knappe Serie, glaube ich schon. Auch interessanterweise eine Serie, beide Teams haben die Trainer ausgetauscht. Also auch das vielleicht nochmal so ein bisschen ja, schwer einzuschätzen da. Und ja, also ich glaube, das wird ein ganz, ganz knappes Ding und am Ende könnte dann eben vielleicht für mich die Torhüterposition mit einem Ben Bishop, Cam Talbot, da dann doch die deutliche Tendenz für mich eher Richtung Dallas Stars den Ausschlag geben. Und ich habe dann am Ende, mein Tipp sind die Dallas Stars in 7 Spielen, aber eben, wie gesagt, sehr, sehr knapp. Und wir haben es gesehen, Flames gegen Jets, der Gegner verletzt zwei Spieler da, hat zwei Spieler verletzt und dementsprechend haben die Flames sich durchgesetzt. Also ich glaube, dass das eine sehr enge Serie wird und ja, bin mal gespannt, wie die beiden Stile, die ja so ein Tick weit unterschiedlich sind, da dann aufeinandertreffen und was sich da entwickelt. Weiter geht's mit der dritten Serie in den NHL Playoffs und wir gehen wieder zurück in den Osten und das wird jetzt eine Serie, da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt, ob das vielleicht die Serie ist, wo wir zum ersten Mal einen Upset haben werden. Wir haben die Boston Bruins, Finalist des letzten Jahres, gegen die Carolina Hurricanes und da muss man eben sagen, also Boston 3 Niederlagen in der Round-Robin-Runde und nicht wirklich überzeugt. Also da auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Ich meine, du kannst natürlich verlieren, aber das wirkte für mich ja sehr langsam, irgendwie unstrukturiert und auch nicht fokussiert. Muss man abwarten, lag es vielleicht an der Situation selber. Aber auf der Gegenseite hast du dann mit den Hurricanes eine Mannschaft, die kommt mit Power. Die kommt mit Power aus einer Serie raus. 3-0 gegen die Rangers gewonnen. Also das schon, ja, auch so ein kleines Ausrufezeichen, was sie da gesetzt haben und das kann eben dann, Momentum ist eben so ein Wort, ne? Kannst du das rüber retten in die nächste Serie? Müssen wir schauen, ja. Wenn wir die Zahlen vergleichen, reguläre Saison, Special Teams, beide Mannschaften sehr gut, wenn man das insgesamt betrachtet. Carolina 22,3% Powerplays, Platz 8. Die Bruins 25,2%, Platz 2 hinter den Oilers. Wir wissen, wo die spielen. Also kann man da vielleicht nicht zu viel rauslesen. Beide sehr gut im Unterzahlspiel. Penalty Killing einmal Platz 4 mit 84% für die Hurricanes und direkt besser platziert 84,3% die Bruins. Also Platz 3 dort. Die Bruins auch mit der besten Defensive, 167 Gegentore waren das nur. Dafür haben sie 227 geschossen, also da auch ein deutlich sehr gutes Torverhältnis. Und auf der anderen Seite 217 Tore zu 193 Gegentore, auch das nicht schlecht. Platz 15 offensiv, okay. Platz 9 defensiv, die Hurricanes. Das einzige Spiel, was es gab, haben die Bruins gewonnen. Und ja, ansonsten muss man aber eben sagen, wenn man jetzt so auf die individuellen Leistungen guckt und auch die Spieler sich anschaut aus den Serien jetzt, also Sebastian Aho, 8 Punkte. 8 Punkte in 3 Spielen, 3 Tore, 5 Assists. Svechnikov mit seinem Hattrick auch 5 Punkte dann insgesamt gegen die Rangers. Das sieht schon wirklich gut aus. Auf der Gegenseite hat bei Boston keiner mehr als 2 Punkte gemacht. Es haben tatsächlich nur Chris Wagner und Charlie McAvoy 2 Punkte gemacht. Ist natürlich dünn. Auf der anderen Seite muss man eben dann auch sagen, okay, bessere Gegner als einfach nur gegen die Rangers zu spielen. Und da ist eben Boston dann schon mehr gefordert gewesen. Das haben sie jetzt nicht geschafft, aber ja, insgesamt, wenn sie in die Playoffs kommen, ist dann natürlich schon die Erfahrung mit da, wenn man dann so ein bisschen auf Matchups gucken. Ich meine, die Bergeron, Marchand und David Pastrnak-Reihe ist schon mit einer der besten Reihen, die es gibt. Wenn man jetzt guckt, ligaweit, vielleicht wenn Dreisaitl und McDavid eine Reihe spielen, dann kannst du da was Besseres konstruieren. Oder eben dann Colorado, die McKinnon, Rantanen und Landeskog-Reihe, das kann schon noch besser sein, aber Boston, die erste Reihe, braucht sich da definitiv überhaupt gar nicht verstecken. Die erste Reihe von Carolina kann dir auch sehr, sehr viel Probleme bereiten, also Aho, Svechnikov und Toivo Teravainen, das ist auch wirklich ja, bessere Reihe der NHL, also da auch nicht schlecht. Und dann musst du eben gucken, ja, wie sehen dann die anderen Reihen aus? Und das könnte dann eben wieder ein kleiner Vorteil für die Hurricanes sein, dass sie in der zweiten und dritten Reihe mit einem Jordan Staal, mit Mr. Game 7 Justin Williams, mit einem Trocheck, Niederreiter, dass sie da schon nochmal eine Nummer besser und tiefer besetzt sind. Ich meine, Krejci, DeBrusk, Charlie Coyle hinten, Nick Ritchie, natürlich haben die Bruins auch da Qualität und auch Spieler, die schon auch bei den Finalläufen dort gezeigt haben, dass sie eben dann auch mal für die Entscheidung sorgen können aus einer hinteren Reihe. Aber ich würde dazu tendieren zu sagen, Top-Reihe geht an Boston. Insgesamt die Tiefe ist besser bei den Hurricanes. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ja, defensiv, wie man das Ganze sieht. Wenn man das Paar Dougie Hamilton und Jakob Slavin betrachtet, dann könntest du sagen, okay, das ist das beste Defensivpaar, was in der Serie spielen wird, wenn die beiden dann natürlich auch, ja, sagen wir mal, um die 30 Minuten spielen und dann immer gegen die Reihe 1 von Boston, dann kann das ein Vorteil sein, definitiv für die Hurricanes. Aber du könntest natürlich auch sagen, dass Charlie McAvoy das erste Paar spielt mit einem nicht ganz schlechten Zdeno Chara zusammen, wobei, ne, muss man einschränken, ist eben jetzt schon mal alt. Und das zweite Defensivpaar ist Torrey Krug und Brandon Carlo. Auch das nicht schlecht. Auf der Gegenseite Gardner, Vatanen, ja, Brady Skay, Joel Edmondson. Auch da eher so ein bisschen tiefer die Defensive der Hurricanes. Und bei Boston vielleicht dann mit Krug und McAvoy eher 2 Stars. Dougie Hamilton ragt dann raus bei den Carolina Hurricanes, wenn er denn gesund ist. Ne, hoffen wir drauf, dass da auch eben die Teams dann komplett gesund sind. Und im Tor ist es dann Tuukka Rask, der natürlich schon lange bewiesen hat, was für ein guter Torhüter er ist. Und auf der Gegenseite Peter Mrazek hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Also ich meine, klar, Henrik Lundqvist ist nicht mehr der Jüngste und ich hatte die Zahlen auch genannt in der Sendung, die waren nicht wirklich gut bei ihm. Aber trotzdem musst du so eine Serie erstmal gewinnen gegen einen erfahrenen Torhüter. Also ja, auch da eben Tendenz, da dann Boston, aber auch ausgeglichener, als man das vielleicht so auf den ersten Blick denken würde. Und insgesamt ist das für mich eben einfach aufgrund der Formkurven eine Serie, wo ich gesagt habe, okay, da tippe ich den Upset. Und ich sage ganz einfach, Carolina gewinnt die Serie in 6 Spielen. Und die Boston Bruins, da endet so ein bisschen eine Ära dann für mich. Also man kann gespannt sein, wie lange Chara noch spielt. Und da muss man eben gucken, wo da der Weg hingeht, wie sie auch die Verträge dann in den nächsten Jahren auch mit dem Salary Cap irgendwie noch, ja, dann darunter irgendwie zusammenfassen können. Gut, dann kommen wir zur letzten Serie, die heute beginnt. Und das ist wieder eine Serie im Westen. Und da spielen die Vegas Golden Knights gegen die Mannschaft, die ein Upset geschafft hat, gegen die Chicago Blackhawks. Die haben Leon Dreisaitl, Connor McDavid und den Rest von Edmonton. Und das muss man ja dann meistens auch so deutlich sagen. Dort eben mit 3-1 besiegt. Ja, die Serie wird sicherlich auch interessant. Ich weiß aber nicht, inwieweit sie ausgeglichen wird. Also Upset-Potenzial, so wie eben jetzt bei Carolina gegen Boston, sehe ich da nicht. Man muss sagen, die Blackhawks haben gegen Edmonton im Grunde genau das gemacht, was man machen musste. Sie haben versucht, deren erste Reihe rauszunehmen oder deren Topspieler, war ja nicht immer nur eine Reihe. Das ist ihnen ja, okay gelungen und dafür haben sie dann den Rest ausgeschaltet. Also ganz klar, man muss eben sagen, bei Edmonton, wenn du McDavid und Dreisaitl halbwegs in den Griff bekommst, dann kannst du ein Spiel und dann eben auch eine Serie gewinnen. Das ist ihnen gelungen. Das wird bei den Vegas Golden Knights nicht ausreichen, denn die sind deutlich tiefer besetzt, die sind ein deutlich ausgeglicheneres Team und wenn du da eine Reihe rausnimmst, so, dann haben die eben noch zweieinhalb, vielleicht sogar drei andere Reihen. Also ist jetzt nicht mehr ganz so wie in der Auftakt in der Premierensaison, dass man sagen kann, okay, sie haben vier ausgeglichene Reihen, das stimmt eher nicht, aber trotzdem ist das schon eine Mannschaft, die ja, also da wirklich ganz, ganz schwer zu bespielenden Stil hat als Gegner. Bester Corsi-Wert in der Liga, Platz 1 dort. Die Blackhawks waren auf 22, haben sich ein bisschen verbessert, meine ich, in den Playoffs. Nee, stimmt nicht. Selbst da nicht. Gegen Edmonton auch nicht verbessert. Ja, aber da eben schon ein deutlicher Unterschied zu erkennen, wenn man dann guckt auf die Special Teams. Da ja, kann man sagen, sieht es in beiden Fällen immer ein bisschen umgekehrt aus. Also die Blackhawks haben in der regulären Saison ein schlechtes Powerplay gehabt. Platz 28, nur knapp über 15%. Vegas mit 22, Platz 9, das ist okay. Dann aber Penalty Killing, da hat Vegas Platz 27 mit 76,6%. Und die Blackhawks haben Platz 9 mit 82% Unterzahlspiel. Da könnte man jetzt natürlich sagen, jo, das passt dann genau gegeneinander. Und die gleichen sich so ein bisschen aus, ja, was die offensiven Zahlen oder was die Torezahlen betrifft. Chicago beide Male auf 19, 208 Tore gegenüber 214 Gegentoren. Und die Golden Knights 224 Tore geschossen, 209 bekommen. Das sind Platz 9 und Platz 13, also auch da zu sehen. Die Blackhawks, ja, würde ich so insgesamt in der NHL eher im unteren Mittelfeld ansiedeln. Eine Mannschaft, die eben mit Glück dann um die Playoffs mitspielen kann. Eigentlich dies Jahr nicht, aber durch den Modus dann eben noch mit reingerutscht. Und Vegas ganz klar eine Mannschaft, die natürlich auch, muss man auch wieder sagen, mit einem Trainerwechsel zu kämpfen hatte, die am Anfang auch viel Pech hatte. Also die Zahlen, die dann dahinter standen, hinter den Ergebnissen, das passte nicht ganz. Also es war dann auch so, dass sie da ein bisschen Pech hatten, wenn man das so aufgrund der Statistiken sehen will. Ja, und wie gesagt, wenn du dann guckst, wenn du dir die Reihen anguckst, Chicago natürlich, du hast eine Tays, Kubalik, Saad-Reihe, du hast in der zweiten Reihe noch Kane und Strom, Nylander, okay, ja, gut, zwei okay Reihen. Aber wenn du dann eben nach Vegas guckst, zu den ersten beiden oder ersten drei Reihen dann vielleicht schon, Carlson, Pacioretty, Stone in der ersten Reihe, viel Spaß gegen die Reihe zu spielen, dann kriegst du danach Stastny, Marchessault und Riley Smith, auch das nicht viel schlechter. Und dann hast du hinten immer noch Nick Cousinson, Alex Tuck, der hat sehr, sehr stark gespielt in der Round-Robin-Runde. Und dann hast du in der vierten Reihe auch noch einen Ryan Reeves. Das ist natürlich jetzt nicht der super Stürmer, der dann 10 Tore schießen wird in der Serie, aber der kann dir einfach wehtun und das ist unbequem zu spielen. Und ein Unterschied, den man dann wirklich auch sehen muss zwischen Vegas und Chicago, ist dann nachher in der Defensive. Das ist mit Duncan Keith. Ja, der hat seine besten Zeiten hinter sich. Im Grunde kann man vielleicht auch gar nicht so richtig sagen, wer jetzt da der beste Verteidiger ist oder das beste Verteidigerpaar bei den Blackhawks. Das ist schwierig zu bestimmen. Connor Murphy und Calvin DeHaan haben, glaube ich, am meisten gegen McDavid und Dreisaitl gespielt. Aber ist das jetzt ein Top-Defensivpaar? Eher nicht. Und auf der Gegenseite hast du mit Nate Schmidt und Shea Theodore in jedem Paar der ersten beiden immer einen, der wirklich rausragt. Und mit Martinez und Braden McNabb dann eben hast du da auch die passenden Partner. Und ich glaube halt, dass das einfach schon mal dann eben wieder zeigt, wie tief die Golden Knights sind. Also besser besetzte Offensive, tiefer besetzte Offensive, besser besetzte Defensive, auch da ausgeglichener. Und im Tor, Da könnte man jetzt sagen, auch aufgrund der Serie und vielleicht auch aufgrund der Erfahrung, hat ja auch Stanley Cups gewonnen, Corey Crawford, sicherlich eine gute Leistung jetzt gegen die Oilers, wobei auch da eben zu unterscheiden ist, was musste er halten, ne? Also Edmonton war da ja dann hinten auch defensiv teilweise eher siebartig als dann richtig fester Beton, den sie da angerührt haben. Und auf der Gegenseite hast du Robin Lehner. Und du hast noch einen Marc-André Fleury und das ist halt, ja, als Tandem beide schon wirklich gut. Das könnte vielleicht so, wenn man jetzt 1 und 2 zusammenrechnet und durch die Liga guckt, das beste Tandem sein, was da in den Playoffs unterwegs ist. Und da geht für mich dann die Tendenz ganz klar zu den Vegas Golden Knights und ich glaube auch nicht, dass die sehr, sehr lange brauchen werden in dieser Serie. Da würden sie auch wahrscheinlich gut dran tun, wenn sie das Thema Chicago Blackhawks schnell beenden würden. Und ich sehe das auch so, ich tippe die Serie Vegas Golden Knights gegen die Blackhawks 4-1 für Vegas. Ja, das war's zu den Playoffs. Und dann will ich nochmal kurz ein Tagesereignis sozusagen aus der NHL beziehungsweise dann von gestern Abend einmal kurz bewerten. Also die New York Rangers haben den Nummer 1 Pick zugelost bekommen. Der kleine Tischtennisball war es ja dann so ungefähr. Der ist zu den Rangers, beziehungsweise der von den Rangers wurde gezogen. Und die bekommen jetzt wahrscheinlich Alexis Lafrenière. Und ja, ich denke mal, dass das für die Liga insgesamt gut ist. Starkes Team in New York im Madison Square Garden kann nur gut tun. Vor allem auch, wenn man dann so den Direktvergleich kurz rüberlugen in die NBA sieht, wo das ja nicht unbedingt der Fall ist. Sie haben mit Panarin jetzt schon einen richtigen Superstar. Sie haben mit Kaapo Kakko möglicherweise den passenden Partner oder jemanden zumindest, der vom Alter her mit Lafrenière dann zusammenspielen kann. Ich hoffe, dass der sich dann auch nächstes Jahr entsprechend weiterentwickelt. Und ja, ich denke, das einfach nur kurz bewertet, sehr, sehr positiv für die Liga. Und auch ganz gut, dass jetzt nicht eines der anderen Teams, wie zum Beispiel die Oilers, wie auch, finde ich persönlich, die Maple Leafs, da eben dann für die schlechten Playoffs belohnt wurden. Die Rangers hatten zwar gesagt jetzt, ja, der Rebuild ist jetzt ein bisschen beendet, aber die haben zumindest vor 2 Jahren deutlich gemacht, dass sie sich neu aufstellen wollen, dass sie auch über den Draft die Mannschaft neu aufbauen wollen. Und das wird ihnen jetzt hoffentlich mit dem Nummer 1 Pick da gelingen. Ja. Damit war es das erstmal mit Ausgabe 3. Ich hoffe, ich schaffe morgen auch noch eine kleine Vorschau auf die anderen 4 Serien. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, da der Podcast neu ist, wenn ihr Bewertungen hinterlasst bei den Podcast-Tools, die ihr so benutzt. iTunes müsste es mittlerweile auch drin sein, die Sendung. Also wenn ihr da seid, irgendwo 5 Sterne hinterlassen, die Sendung teilen, auch Tweet @Lars_Mar. Also wenn ihr da Werbung machen würdet, würde mich natürlich freuen, denn je mehr mitmachen, umso mehr Spaß macht das dann natürlich auch. Und dann natürlich eben auch an der Stelle die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, was ihr euch wünscht, wenn man vielleicht auch mal jetzt abseits der Playoffs ein anderes NHL-Team angucken soll oder eben auch in andere Richtungen, Richtung NBA und so weiter. Also da die Bitte, wenn ihr da etwas wissen wollt, wenn ihr da vielleicht einen Podcast mal zu hören wollt, sehr, sehr gerne vorschlagen, sehr, sehr gerne mich kontaktieren und dann versuche ich das da auch mit einzubauen. Im Moment ist es sehr NHL-lastig, die spielen nun mal schon Playoffs, aber es soll dann eben auch noch einen etwas breiteren Fokus geben auf andere Sportarten. Und wie gesagt, wenn da Interesse besteht, Fragen sind, gerne. Und ansonsten viel Spaß bei den Serien in der NHL. Bis dann.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.